Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Finde ich jedes Mal gut. Amen. Halleluja. Gut, meine Botschaft heute, die heißt, Glaubenspower formt dein Jahr. Und wir lesen mal in der Bergpredigt, das heißt im Matthäus-Evangelium Kapitel 7, die Verse 7 und 8. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Und jetzt wiederholt Jesus das nochmal und sagt, denn jeder Bittende empfängt. Es sind ziemlich viele Bittende, die da empfangen. Jeder Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Also ist es gut zu bitten, zu suchen und zu klopfen. Denn Gott greift dann ein in unser Leben und tut Dinge, die er sonst nicht tun würde. Halleluja. Ich sage euch ein Geheimnis. Von 100 Leuten sind im nächsten Jahr 95% nicht weiter, als sie jetzt sind. Die haben weder mehr Glaubenserfahrungen, weder haben sie größere Gebetserhörungen, noch haben sie mehr Freude, noch haben sie mehr Frieden. Es ist einfach bei den allermeisten Leuten so. 95 von 100 entwickeln sich nicht weiter. Zu denen wollen wir nicht gehören. Sagen wir jemand Amen. Warum ist das so? Weil sie keine konkreten Ziele haben. Wichtiger Punkt. Erfolg, ich habe nachgedacht, was ist Erfolg genau? Erfolg ist das fortwährende Erreichen eines würdigen Zieles. Normalerweise setzt du dir ein Ziel und dann erreichst es. Das ist wunderbar. Aber es ist noch besser, wenn du eine Laufbahn hast, in der du ständig bestimmte Ziele erreichst. Muss ich ein bisschen genauer erklären nachher. Aber das halten wir jetzt zunächst mal fest. Wer ein Ziel hat, der erreicht es meistens auch. Ist dir das bewusst? Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn es möglich ist, Ziele zu erreichen, lebst du dann deinen Traum oder machst du es wie die allermeisten, stehst morgens auf, gehst auf die Arbeit, gehst heim, setzt dich vor den Fernseher oder vor den Computer und gehst dann wieder ins Bett und am nächsten Tag geht es wieder genauso weiter? Das wäre zu wenig. Brauchst ein Ziel. Wenn du das Ziel dann hast und dieses Ziel sich auch noch mit Gottes Willen deckt, dann wird übernatürliche Kraft des Glaubens frei und hilft dir beim Erreichen dieses Ziels. Und dann passiert es, dass Personen und Mittel und Möglichkeiten und Gelegenheiten und so weiter konspirieren, um dir zu helfen, dein Ziel zu erreichen. Du musst dann nichts erzwingen, sondern das passiert einfach so. Dinge, die du nicht unter Kontrolle hast, die du nicht forcieren kannst, wenden sich plötzlich zu deinen Gunsten und Kräfte werden frei, die dir helfen, dein Ziel zu erreichen, ohne dass du groß dich drum bemüht hättest. Und das ist das Schöne, weißt du? Zur rechten Zeit fügt sich dann alles wie von selber. Wer hat es gern, dass es von selber fügt? Ja, habe ich mir gedacht. Amen. Schon wenn du dir keine Ziele setzen tust in dem nächsten Jahr jetzt, dann setzt dein Fleisch sie für dich. Die Sache ist nämlich, du hast einen bewussten Willen und einen unterbewussten Willen. Und dein bewusster Wille, der schleppt sich so halt durch die Gegend und formuliert keine Ziele, dann hat dein Unterbewusstsein Ziele für dich. Möglichst bequem zu leben, möglichst nicht anzuecken, möglichst aerodynamisch zu sein, Energie zu sparen, sich möglichst nicht allzu sehr anzustrengen und diese Dinge. Und wenn du nicht aufpasst, dann ist es so, dass dein Mund anfängt zu reden. Und wenn er kein Ziel hat, dann redet er nicht zielgerichtet, sondern dann redet er alles Mögliche. Und dann kann es sein, dass dein Mund dich um Kopf und Kragen redet. Und du zum Schluss keinen Ehepartner, keine Arbeit mehr hast und zum Schluss keine Freunde mehr hast. Alles nur, weil dein Mund ziellos sich verströmt hat. Oh Mann, Pastor, bist du wirklich heute so drauf? Ja, aber es wird noch besser. Aber es wird wieder besser, hoffe ich, im Laufe der Zeit hier. Amen, es ist wichtig. Im Jakobusbrief, Kapitel 3, kannst du eigentlich ab dem ersten Vers lesen, da sagt Jakobus, unser Leben ist wie ein Tanker, der auf dem Meer fährt. Und Fische und Schiffe, Fische auch, aber in einer anderen Weise, Schiffe, die werden gesteuert durch ein Steuerruder. Und Pferden legt man Zügel ins Gebiss, damit man sie lenken kann. Und Jakobus sagt, so ist eine Zunge in deinem Mund, ist ein Steuerruder. Das lenkt dein Leben dorthin, wo du willst oder wo dein Fleisch will. Und das musst du wissen. Also ist es gut für dich, ein Ziel zu haben, ein Ziel zu formulieren. Denn wenn du kein Ziel formulierst, dann hat dein Fleisch ein Ziel für dich und dann gehst du in eine Richtung, die dir nicht so gut gefällt. Haben wir das mitgenommen bis jetzt? Wichtiger, wichtiger Punkt. Du sagst, aber es ist anstrengend, ein Ziel zu formulieren. Ja, aber ein Ziel zu erreichen ist wunderschön. Ist eine super Sache, du fühlst dich hinterher richtig gut. Wer hat schon mal ein Ziel erreicht? Du hast sie hat Ja gesagt, du hast sie geheiratet. Sieg auf der ganzen Linie. Amen. Also, Ziele zu formulieren sind wichtig. Vielleicht, ihr seht es vielleicht hinter mir, das Bild. Na, das ist eine Mondrakete offensichtlich, die starten tut. Bei dir kann es auch abgehen, mondraketenmäßig. Wisst ihr, seinerzeit, ich denke es war 1961 oder wann es war, hat der Präsident Kennedy von Amerika gesagt, wir wollen bis zum Ende des Jahrzehnts einen Mann auf dem Mond haben. Der hat ein Ziel postuliert. Damals gab es noch keine Mondraketen, die jemanden auf den Mond hätten schießen können. Die mussten erst noch erfunden werden. Aber sie hatten ein Ziel formuliert. Und das haben sie dann anvisiert. Und wann ist dann ein Mann auf dem Mond herumgelaufen? 1969. Es war knapp, aber sie haben es in dem Jahrzehnt noch erreicht. Bis Ende des Jahrzehnts. Und sie haben es geschafft. Sie haben ein Ziel formuliert und sie haben dieses Ziel erreicht. Und ich habe gehört, als sich seinerzeit eine amerikanische Rakete und eine russische Rakete im Weltraum getroffen haben, haben sie gesagt, gut, jetzt, wo wir allein sind, können wir ja Deutsch miteinander reden. Und du sagst, wieso reden die Raketen Deutsch, die amerikanischen oder die russischen? Das ist ganz einfach. Die Russen haben seinerzeit die Ingenieure und die Leiter in Peenemünde vom deutschen Raketenmilitärzweig kassiert und haben daraus die NASA gemacht. Und die Russen haben die Techniker mitgenommen und haben dann ihre Raketenbasis da eben daraus entstehen lassen, aus diesen deutschen Gedanken. Also die Nazis haben seinerzeit Raketen entwickelt und die Russen und die Amerikaner, die haben davon also den Nutzen gehabt. Und letztendlich war es Werner von Braun, ein Deutscher, der einen Mann auf den Mond geschossen hat. Ich habe mir gedacht, das ist ganz interessant. Wollen wir vielleicht mal im Hinterkopf festhalten? Also jetzt wisst ihr, was diese Raketen geredet haben, als sie allein waren miteinander. Amen. Gut. Also wir halten fest, die Zunge ist in der Lage, dein Leben anzuzünden. Oft ist Schweigen besser als Gold. Aber wenn du möchtest, dass diese Kräfte, die da frei werden, sich in eine produktive Richtung freisetzen, dann musst du ein Ziel formulieren. Du musst halt nachdenken, was willst du überhaupt? Und der Herr sagt, bittet, sucht, klopft an, macht was, kommt in die Gänge. Mehr ist möglich, als du denkst. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn. Deut einfach nur auf ihn, der weiß dann schon. Mehr ist möglich, als du denkst. Absolut wichtig. Was willst du? Bist du im Gebet, formulierst du Ziele. Ist dir das bewusst? Da definierst du und artikulierst du deine Ziele. Du sagst dem Herrn, was du willst. Viele beten sehr ziellos. Oh Herr, hilf, mach halt was. Herr, hilf. Und dann zetern sie und jammern sie. Das ist kein Gebet, das ist Gejammere. Ein super Gebet steht im Matthäus-Evangelium Kapitel 6. Wir waren in Kapitel 7. Wir lesen mal ganz kurz in Kapitel 6. Und wir schauen uns an, wie Jesus das dem Vaterunser gemacht hat. Jesus hat dem Vaterunser bestimmte Ziele formuliert. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Aber das hat er gemacht. Falls du also gar nichts weißt, dann pass auf, was Jesus hier wichtig war. So wichtig, dass er es dem Vaterunser niedergelegt hat. Ich lese mal ab Vers 9. Betet ihr nun so. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Was ist für Jesus das Wichtigste und um was dreht sich in seinem Leben? Um den Vater. Er will den Vater verherrlichen. Geheiligt werde dein Name. Willst du in dem nächsten Jahr jetzt, das vor uns liegt, den Vater verherrlichen? Amen. Gut. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Nicht meiner, sondern dein Wille. An erster Stelle stand für Jesus in allen Gebeten hier und in dem Prototypengebet hier des Vaterunsers der Wille Gottes. Wenn du betest, dann schau nach, was der Wille Gottes ist. Dein Wille geschehe, sagt Jesus. Du willst auch, dass der Wille Gottes passiert in deinem Leben. Wie im Himmel, so auf Erden. Der Herr möchte, dass wir Himmel auf Erden haben. Ist dir bewusst, dass jede Gebetserhörung Himmel auf Erden erschafft? Ist dir bewusst, dass jeder Glaubenserfolg Himmel auf Erden schafft? Und jetzt geht's weiter. Also wir halten fest. Das Erste und das Wichtigste, was Jesus im Gebet feststellt, ist, Vater, mein Leben soll dir dienen, dein Wille geschehe. Und ich möchte, dass Himmel auf Erden ist. Hilf mir dabei, das durchzusetzen. So kannst du beten. Jesus setzt hier Ziele, merkt ihr das? Er formuliert Sachen. Und was kommt jetzt? Er sagt in Vers 11, unser tägliches Brot gib uns heute. Jetzt ist es so, dass der Herr nicht den Kühlschrank über Nacht auffüllt. Er ist kein Heinzelmann. Wenn der Herr sagt, unser tägliches Brot gib uns heute, dann meint er damit, gib uns die Fähigkeit, Geld zu verdienen. Gib uns einen Job, der was abwirft, damit wir unser tägliches Brot finanzieren können. Das ist also eine Bitte um produktive oder um einträgliche Arbeit. Weißt du, dass es nicht verkehrt ist, den Herrn zu bitten um einträgliche Arbeit? Dass du Brot hast im Kasten, preis dem Herrn? Also, es sind Belange des täglichen Lebens. Der Herr betet für Belange des täglichen Lebens. Ob du ins Einkaufen gehst, bitte den Herrn um Sonderangebote. Wenn du Klamotten kaufst, bitte den Herrn darum, dir welche zu kaufen oder dir welche zu zeigen, dich zu inspirieren, welche zu kaufen, die dir auch stehen. Ja? Ich habe schon interessante Bemerkungen über meine Bekleidungen manchmal bekommen. Ich habe mir gedacht, wieso jetzt? Ja? Also nicht von uns hier, weil wir sind ja alle höflich und gesittet, sondern Zuschriften. Ja? Du hast eine Clownhose an oder irgendwie sowas. Okay. Bitte um die täglichen Belange. Sag nicht, oh, das ist doch eine Kleinigkeit. Nee, du, bitte den Herrn und dann wird es noch besser, als es so schon ist. Amen. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Oh, der Herr bittet hier um harmonische Beziehungen. Weißt du, im Laufe des Jahres sammeln sich Sachen an. Der andere hat sich an dir versündigt. Und du hast dich am anderen versündigt in der einen oder anderen Form. Vielleicht sind es auch nur Missverständnisse. Keine Sünden, sondern Missverständnisse. Na, da hat sich einer falsch ausgedrückt, da war einer plattfüßig. Petrus hat sich plattfüßig geäußert, Jesus gegenüber. Herr, das widerfahrt dir nur ja nicht, du willst ans Kreuz gehen? Nein, Herr. Aber Petrus war kein Judas. Dem Judas hast du es nicht angesehen, dass er gegen Jesus ist. Und da müssen wir immer wieder hergehen und müssen sagen, also gut, dem Herrn war es wichtig, dass wir harmonische Beziehungen zueinander haben. Also müssen wir halt manchmal anderthalb oder anderdreiviertel Augen zudrücken und den anderen nicht so streng bewerten und benoten. Sommer, Junge und Amen. Na, die Welt ist fies genug, da müssen wir nicht auch noch fies sein. Ach ja, ich weiß, ich predige gut. Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Sieh nicht nur die Schuld immer beim anderen. Sieh nicht immer nur die Schuld beim anderen. Jesus sagt, vergib uns unsere Schulden. Denk daran, dass auch du vielleicht etwas falsch hast machen können. Dass vielleicht dein Mund mit dir durchgegangen ist und du einen Schwachsinn verzapft hast. Ja? Nochmal ganz kurz zurück zu Jakobus Kapitel 3. Wenn du da einen Supertanker hast, und der schießt jetzt also aus dem Hafen und dampft hinaus und plötzlich schmeißt er sein Steuerruder weg. Was passiert mit dem? Der fährt von Hamburg, kommt er in New York an? Garantiert nicht. Der wird irgendwo hintreiben und irgendwo hindümpeln, bis er dann irgendwo an der Küste des südlichen Afrika wahrscheinlich oder an irgendeiner Insel stranden tut und verrottet. Und du willst nicht, dass dein Leben strandet oder verrottet. Also sei zielgerichtet mit deinem Leben. Es vergeht viel zu schnell. Ich habe mich dieses Jahr zum Beispiel zweimal umgedreht und das Jahr war vorbei. Kaum haben sie den alten Christbaum entsorgt, hier in der Gemeinde stand schon der neue da. Und ich dachte mal, was ist hier bitte los? Wer hat mir das Jahr geklaut? Also, vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung. Und Leute nehmen immer Anstoß dran. Der Herr führt uns nicht in Versuchung. Warum steht es dann da? Wir müssen jetzt was wissen. Das Wort für Versuchung, Perasmos im griechischen Urtext bedeutet auch Prüfung. Und plötzlich schaut es ganz anders aus. Und führe uns nicht in die Prüfung. Herr, erspar uns Probleme. Erspar uns Prüfungen. Erspar uns, dass wir Notstände abstellen müssen, wo wir doch viel lieber kreativ wären. Wisst ihr, es ist eine Sache, ein Boot zu bauen, und es ist eine andere Sache, ein Loch im Boot zu flicken. Ein Boot zu bauen ist besser, als ein Loch im Boot zu flicken. Stimmt das? Es ist besser, wenn dieses Boot keinen Schaden nimmt. Es ist viel besser. Und Jesus sagt hier, Herr, erspar uns Probleme, die Zeit und Energie fressen. Und lass uns viel lieber kreativ sein, lass uns neue Sachen machen, lass uns unsere Ziele verfolgen und nicht in Nebenzielen stecken bleiben. in Problemlösungen stecken bleiben, bei Problemen, die eigentlich gar keine Probleme sein dürften, sondern nur welche sind, weil irgendjemand sich töricht verhalten hat. Das betet Jesus hier. Hammer, ne? Wenn man das Gebet ein wenig studiert. Führe uns nicht in Versuchung, erspare uns überflüssige Probleme. Ich meine, jedes Problem ist überflüssig, aber manche Probleme sind es nicht. Kreative Probleme sind es nicht. Du hast ein Ziel, zum Beispiel einen Menschen auf den Mond zu setzen, und das formulierst du. Und du sagst jetzt, ja, was bringt das der Menschheit? Ihr Lieben, das hat der Menschheit viel gebracht. Den Taschenrechner zum Beispiel und verschiedene andere Dinge, die einfach im Lauf dieser Zielverfolgung entstanden sind und sich entwickelt haben. Nebenprodukte. Wisst ihr, Erfolg ist so oft ein Nebenprodukt von würdigen Zielen. Mann, ist das gut. Gut, also, führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns vor dem Bösen. Rette uns von dem Bösen. Rette uns von dem Bösen. Derjenige, der hier Probleme macht, Löcher in unser Boot schlägt, ist nicht Gott. Ist jemand anders. Und der Herr sagt, rette uns von den Bösen. Herr, bring uns mit den richtigen Leuten zusammen. Entferne die falschen Leute aus unserem Leben. Wisst ihr, Judas hat es nur 3 Jahre mit Jesus ausgehalten und dann war Schluss mit ihm. Petrus dagegen, der ja auch ein durchwachsenes Erlebnis hatte mit Jesus zunächst, der wurde zum Überflieger. Der hat sich weiterentwickelt. Der hat sich weiterentwickelt, weil er Ziele hatte. Der hat sich das Ziel, das Jesus für seine Gemeinde formuliert hat, zu eigen gemacht. Geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium allen Völkern. Geht und lehrt sie zu halten, alles, was ich euch befohlen habe. Und das machen wir heute auch, deswegen ist ein Segen auf uns. Halleluja. Und errette uns von dem Bösen. Na, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So hat Jesus Ziele formuliert. Und falls dir nichts einfällt, hast du jetzt schon mal Munition und Material zum selber Nachdenken. Heute Nachmittag, wenn du über Ziele nachdenkst. Amen. Wisst ihr, es geht mehr. Der Herr hat mehr für uns, als wir jetzt erleben. Wir sind nur etwas nachlässig im Zielverfolgen. Ist leider so. Aber das ist eigentlich gar nicht meine Hauptbotschaft, auf die ich heute raus will. Auf was ich raus möchte, ist, dass es einen gewissen Automatismus freisetzt, wenn du ein Ziel formulierst und es wirklich anvisierst, ernsthaft anvisierst. Dann passiert es, dass Menschen und Mittel und Möglichkeiten sich in deine Richtung in Bewegung setzen. Dann passieren Zufälle, die dich weiterbringen. Dann kommst du ans Ziel, ohne dass du dich übermäßig angestrengt hast. Du musst dich anstrengen, ja, definitiv. Aber nicht übermäßig, sondern der Segen Gottes, der bringt dich nach vorne. Es ist so, wie wenn du dein Segel in den Wind hältst und plötzlich geht es irgendwie von selber. Und du lebst deinen Traum. Und du lebst deinen Traum. Frag dich mal, lebst du deinen Traum? Wenn du deinen Traum nicht lebst, der Herr möchte, dass du deinen Traum lebst. Dazu musst du vielleicht kühner beten als bisher. Lass mich mal auf was Wichtiges jetzt eingehen. Ganz, ganz wichtig. Das ist fundamental. Viele wissen das schon, aber ich sag's trotzdem. Im Markus-Evangelium Kapitel 4 bringt Jesus ein fundamentales Gleichnis. Und das ist das Gleichnis vom Sämann. Und er spricht da über 4 Arten von Boden. Der Sämann, sagt er dort, sät das Wort. Das eine fällt auf steinigen Boden, kommen die Vögel und picken den Samen weg. Produziert nichts, dieser Boden. Dann sät er auf steinigen Boden unser Sämann und es geht sofort auf. Aber es hat keine Wurzel und sobald es heiß wird und sobald Stürme kommen, verdorrt die ganze Angelegenheit und es kommt auch keine Frucht hervor. Dann sät er noch einmal, aber da liegen schon alle möglichen Samen drinnen. Und jetzt, wenn es regnet, kommen alle möglichen anderen Samen, Unkrautsamen auch noch hoch. Dornen kommen hoch und ersticken das Wort Gottes. Und die Gebetserhörungen und das Wort Gottes, die mit dem Wort Gottes einhergehen, die kommen nie irgendwie zur Entfaltung. Es passiert nichts. Warum? Ja, weil das Wort von den Dornen erstickt wird. Und dann gibt's aber noch guten Boden, der Sämann sät auf den guten Boden und dort geht dann die Saat auf. Hier 30-fältig, hier 60-fältig und da sogar 100-fältig. Also da lebt jemand in Gebetserhörungen, da hat jemand irgendwie das Aroma Gottes in seinem Leben und man kann nur andächtig daneben stehen und es bewundern oder neidisch sein. Und die Jünger, die sagen, Top-Gleichnis, wunderbar, super, aber Herr, kannst du das bitte mal erklären? Wir verstehen es nämlich nicht. Und Jesus kratzt sich am Kopf und sagt, das versteht ihr nicht, ehrlich, im Ernst. Wenn ihr dies nicht versteht, versteht ihr überhaupt kein Gleichnis. Denn es ist so dermaßen einfach zu erklären und so auszulegen. Aber dann macht er das. Und ich bin froh, dass er das macht. Denn jetzt sind wir auch schlauer, wenn wir das anschauen. Also, der Sämann sät das Wort und manches ist auf dem Weg gesät. Sofort kommt der Teufel, kommt der Satan, der Widersacher und pickt es weg. Ein Feldweg, hast du schon festgestellt, wo der Bulldog oft drüber fährt, wo Wanderer laufen, da ist der Boden hart. Da sinkt nichts ein in die Scholle, sondern das liegt dann oben drauf. Dann kommt natürlich der Vogel und der pickt es weg. Das ist derjenige, der das Wort Gottes hört, gepredigt bekommt, aber gleich wieder ausschaltet oder gleich wieder umschaltet. Man sagt, alles Geschwätz, alles, was die wollen, ist mein Geld, Kirche, sowas. Und dann geht's weiter. Und lässt es überhaupt nicht durch. Das sind Leute mit Vorurteilen, Leute, die keine Vision haben für ein Leben mit Gott. Haben ein hartes Herz, festgetreten. Da laufen ständig Meinungen drüber, da laufen ständig alle möglichen Erlebnisse drüber, da läuft die Information aus der Zeitung drüber und verhärtet dieses Herz. Und da dringt das Wort Gottes nicht ein. Diese Leute, die haben keine Gebetserhörungen, weil sie kein Wort Gottes in ihrem Herzen haben. Die haben alles Mögliche drin, Ideologien vielleicht oder sonst was. Und dann gibt es die anderen. Das ist guter Boden. Die hören das Wort Gottes, die hören die Verheißungen des Herrn und sie freuen sich. Und sie tanzen im Gottesdienst und sie wackeln mit dem Hintern und es ist also wunderbar. Aber dann passiert was. Sie kriegen ein Problem. Der Chef schnauzt sie an, das Auto springt nicht an. Der Mann ist unfreundlich und die Kinder schreien und überhaupt. Und jetzt denken sie sich, aber in der Bibel steht doch, freut euch im Herrn, ich habe doch Freude, ich habe doch einen Geist der Freude, warum habe ich keine Freude, warum habe ich jetzt Probleme, wenn ich bin doch Christ, ich dürfte doch keine Probleme haben. Und es bringt sie dann so durcheinander, dass es mal nicht nach ihrem Willen geht, dass sie nicht schnell genug erhört werden oder was auch immer, dass es Probleme gibt, dass sie als daran abfallen. Es hat ja doch alles keinen Sinn. Du weißt erst dann, was wirklich in dir drinnen steckt, wenn Druck auf dich ausgeübt wird. Der Mensch ist wie ein Schwamm, dein Kopf auch. Also jetzt symbolisch, okay? Ne, man drückt ihn an die Wand und dann kommt raus, was drinnen ist. Lobpreis Gottes oder Gejammer und Gezeter. Bei diesen Leuten kommt Gejammer und Gezeter raus und dann siehst du sie nicht mehr. Und dann gibt es die dritte Art von Boden, das ist der dornige Boden. Jesus sagt, die Dornen, die sind die Vergnügungen des Lebens. Sie müssen also unbedingt jetzt ins Theater gehen oder sie müssen unbedingt diese Fernsehsendung anschauen oder was auch immer. Die Vergnügungen des Lebens oder die Sorgen des Lebens. Was wird das Kind nur für eine Note bekommen in der Schulaufgabe? Und das ist doch ganz schlimm und überhaupt. Und die Kleine, die hustet schon wieder und dies und das. Die täglichen Sorgen, mit denen jeder zu tun hat, nehmen die so gefangen, dass sie sich nicht mehr aufs Wort Gottes konzentrieren können. Die Sorgen des täglichen Lebens und so. Die hören zwar das Wort Gottes, aber es bringt nichts. Es wächst nur ganz wenig auf. Sie sind leicht gekränkt. Sie sind sofort abgelenkt. Und das ist bedauerlich. Aber dann gibt's noch die anderen. Das sind die eher phlegmatisch Veranlagten, die eher ruhigen, die sich nicht gleich aus der Ruhe bringen lassen, die nicht in der Lage sind, große Freudenstürme hier in der Seele zu leben. Gleichzeitig aber auch nie irgendwie emotional abstürzen. Die nie emotional abstürzen. Wenn du die siehst im Lobpreis und die Gegenwart Gottes ist da und sie fühlt sich wirklich gut, dann stehen sie da und machen so. Und wenn sie sich mal richtig ärgern, dann stehen sie da und machen so. Du kannst ihnen nicht ansehen, was sie jetzt wirklich denken, aber ihr Herz ist offen für den Herrn. Und wenn die dann ein Ziel haben und sie beten, dann dringt es durch. Die kommen dann an und sagen, Herr, du hast auf meinen Herzensboden dieses Wort hier gesät. Ich kenne diese Verheißung und ich möchte, dass du diese Verheißung wahr machst. Herr, und öfter als du denkst, passiert genau das. Schau, deinem Herzensboden ist es egal, was du säst. Der produziert, was du säst. Deinem Herzensboden ist es Schnurz. Du kannst da Dornen säen und dann lebst du halt ein stacheliges Leben. Oder du kannst das Wort Gottes säen und dann wird es besser. Dann erntest du und dann hast du Gebetserhörungen und dann lebst du in einem Segen und es ist doch wunderbar. So, es liegt bei dir. Es liegt daran, was du mit deinem Sinn machst. Jetzt hast du halt natürlich Unkraut die unangenehme Eigenschaft, schneller aufzugehen als der gute Same. Hast du schon gemerkt, ne? Deswegen musst du ab und zu Unkraut jäten und so. Manchmal musst du dich absichtlich hinsetzen und musst sagen, hey, ich denke jetzt diesen Furchtsamkeits-, diesen Bangigkeitsmist nicht. Ich denke jetzt ganz ausdrücklich und absichtlich erbauliche Gedanken. Der Herr ist mit mir, wer mag gegen mich sein? Er führt mich alle Zeit im Triumphzug umher. Das war gestern so, das ist heute so und es wird in Zukunft so sein. Denn Jesus ist dasselbe, gestern und in Ewigkeit, Halleluja. Diese Dinge musst du absichtlich machen. Muss ich absichtlich machen, musst du absichtlich machen. Ja? O Herz, sagt David immer wieder mal, werd stille vom Herrn, wenn es sich neu ausgerichtet hat. Magst du das nichts, treib dein Leben dahin. Du musst es steuern, damit du dort ankommst, wo du hinkommen willst. Halleluja. Falls du weißt, wo du hin willst. Wenn nicht, weiß dein Fleisch, wo du hin willst. Wo es hin will. Und dann gehst du mit. Und es ist dann unbefriedigend. Amen. Noch einmal gesagt. Amen. Das Seemann selbst, das sei das Wort. Wir werden, ihr Lieben, wir werden, was wir denken. Wisst ihr das? Und was du vor 5 Jahren gedacht hast, in dieser Zukunft lebst du jetzt. Es ist jetzt deine Gegenwart. Und das, was du erwartest, wirst du in 5 Jahren haben. Puh, Amen. Meine Güte. Aber jetzt lass mir noch ein wenig auf Bitten, Suchen und Klopfen eingehen. Ich dachte mal, das ist ganz interessant und ganz gut. Bitten. Bittet und es wird euch gegeben werden. Denn jeder Bittende empfängt. Und da geht mehr, als du denkst. Da geht mehr, als du denkst. Matthäus Kapitel 14 sehen wir eine Begebenheit. Vers 26 oder so ähnlich. Die Jünger rudern auf dem See Genezareth. Es ist Nacht, es ist kalt. Sie schwitzen trotz der Kälte. Wenn sie mal kurz Pause machen, dann kommt der kalte Wind und der Schweiß, der wird kalt und es ist also eine ekelhafte Situation. Der Wind ist ihnen im Gesicht. Und da irgendwann, weit nach Mitternacht, sehen sie einen Klabautermann auf dem Wasser einhergehen. Ein weißer Geist kommt auf sie zu. Und sie schreien vor Furcht. Also, wenn du ab und zu vor Furcht schreist, musst du dir nichts denken, du bist in guter Gesellschaft. Das ist den Aposteln auch so gegangen. Aber die waren nicht so wie aufs Steinige gesät, sondern die waren gut. Die waren gute Leute. Naja, auf jeden Fall. Jesus ruft ihnen zu. Fürchtet euch nicht, ich bin's. Und sie alle 12 hängen an der Reling und schauen auf Jesus, der auf dem Wasser geht. Und da kommt plötzlich der totale Übermut über Petrus. Und er sagt, Herr, wenn du's bist, dann ruf mich auf dem Wasser zu dir, dass ich zu dir kommen soll. Ich frage euch jetzt mal, was hat es für einen Wert so jetzt im intergalaktischen Zusammenhang, im weltgeschichtlichen Heilsplan Gottes? Was bringt es, dass Petrus auf dem Wasser läuft? Also streng genommen überhaupt gar nichts, sondern es ist rein eine Belustigung oder eine Freude oder eine Gebetserhörung für ihn. Ne? Jesus könnte jetzt sagen, du, das ist für dich nicht drinnen, tut mir leid, ja, sei nicht so anspruchsvoll. Aber das hat er nicht gemacht. Der Herr hat gerufen, er hat gesagt, komm. Und jetzt ist der Ball bei Petrus im Feld. Jetzt hat er das Wort. Petrus ist nicht ohne Wort einfach auf Jesus zugelaufen. Er hat gewartet, bis ein Signal Gottes zu ihm kommt, bis Jesus ein Wort sagt zu ihm. Aber als das Wort dann gekommen ist, hat er sich gedacht, Jetzt, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich handeln. Er schaut sich die anderen Jünger an, die alle mit offenem Mund ihn anschauen und sich denken, spinnt er jetzt total? Aber Petrus denkt sich, und dann steigt er tatsächlich über die Reling und er geht hinaus aufs Wasser. Und er geht auf dem Wasser. Warum geht Petrus auf dem Wasser? Weil er darum gebeten hat. Alle anderen Apostel sind nicht auf dem Wasser gelaufen. In der ganzen Bibel gibt es nur 2, die überhaupt jemals auf dem Wasser laufen. Das ist der Herr und Petrus. Der hat ein Zeugnis jetzt. Das kann ihm niemand mehr nehmen. Ja, aber das ist doch untergegangen. Seine Bäume sind auch nicht in den Himmel gewachsen. Ja, und du? Du bist überhaupt nicht aus dem Boot gekommen, Feigling. Hätte jetzt Petrus entgegnen können. Er ist untergegangen. Ja, er ist wirklich untergegangen. Wann ist er untergegangen? Hier, Petrus hat auf Wind und Wellen geblickt und weggeblickt von Jesus und dann ging er unter. Und als er dann gesunken ist, langsam aber sicher untergegangen ist, was ein ganz natürlicher Vorgang übrigens ist, ja. Na, wenn du hier auf dem Wasser stehst, dann gehst du irgendwann unter. Kannst du probieren, noch heute Nachmittag. Er ruft, bevor Wasser unterkannte Oberlippe ist. Herr, rette mich. Und der Herr steht da. Und Petrus sieht die Füße Christi und dann blickt er auf in sein Gesicht. Und Jesus zieht ihn raus und sagt zu ihm, wo ist dein Glaube, du Kleingläubiger? Kleingläubiger, Kleingläubiger, überleg mal. Da geht einer auf dem Wasser und Jesus sagt, es ist doch nichts dabei. Und wenn du untergehst, bist du kleingläubig. Ja, weiß denn Jesus nicht, dass das irgendwie verletzend ist jetzt für Petrus, wenn er sagt, er hat keinen Glauben? Bestimmt, aber das war Jesus egal. Wisst ihr, Jesus ist die Wahrheit und die Wahrheit macht frei. Nicht das Geschwurbel macht frei, nicht das Drumherumreden um den heißen Brei macht frei, sondern die Wahrheit in Liebe zu sagen. Und manchmal ist die Wahrheit nicht total angenehm, aber in Liebe verpackt. Ja, mit ein bisschen Zucker geht die Medizin dann schon runter. Amen. Und so gehen sie Hand in Hand, Jesus und Petrus, Hand in Hand zum Boot zurück. Das ist ein Bild für die Ewigkeit. Ich bin mir sicher, wenn du mal Petrus in der Zukunft in seinem Haus im Himmel besuchst, dann siehst du ein gerahmtes Bild von ihm und Jesus auf dem See Genezareth an der Wand hängen. Denn es ist eins von seinen großen Zeugnissen in seinem Leben. Wenn ich Petrus wäre, dann dürfte das glauben, dass ich das im Zimmer hängen hätte. Natürlich nur, um mich an Jesus zu erinnern, der mich gerettet hat. Was alle anderen denken, das bleibt ihnen überlassen. Na, der Herr und ich, wir sind so. Na, und da ist der Beweis dafür. Also, was ich sagen will, ist Folgendes. Es geht mehr. Bittet und es wird euch gegeben werden. Du musst es nur wirklich wollen. Und wenn der Herr dir dann ein Signal gibt, wirklich handeln. Da musst du wegkommen davon, ein Mann des Wortes zu sein oder eine Frau des Wortes. Da musst du eine Person der Tat werden. Wenn der Herr gesprochen hat, vorher brauchst du nichts machen. Und wenn alle sagen, du bist so inaktiv, dann sagst du, das kann doch dir egal sein. Du handelst erst dann, wenn du ein Wort vom Herrn hast. Denn sonst, hey, ohne Wort vom Herrn gehen sie alle unter. Nur die, die ein Wort vom Herrn haben, die laufen auf dem Wasser. Nur die. Es sind nicht wir und unsere super Eigenschaften, die uns tragen, sondern es ist das Wort Gottes, das uns trägt. Und Petrus läuft auf dem Wasser und er lebt seinen Traum. Der Herr möchte, dass auch du auf dem Wasser läufst und deinen Traum lebst. Ich lebe meinen Traum, ob du das glaubst oder nicht. Ich wusste lange Zeit als Jugendlicher nicht, was ich machen soll, bis ich mich bekehrt habe. Dann hat der Herr nach kurzer Zeit, nach einem halben Jahr zu mir gesagt, ich will, dass du für mich predigst. Das war alles, was er sagen musste. Er musste mir nicht erscheinen, um mir das zu sagen, sondern ich wusste es einfach. Ich wusste es ganz einfach. Und dann habe ich mich jahrelang darauf vorbereitet, bis er dann eine Tür aufgetan hat und ich angefangen konnte zu predigen. Und du sagst, naja, so toll ist diese Gemeinde doch überhaupt nicht. Das sagst du, aber hey, frag mal mich. Ich halte diese Gemeinde für die beste überhaupt, ja, für die größte. Freue mich über jeden Einzelnen, der kommt. Klatsch im Herzen, ne? Mach Jubel und mach Lobpreis dafür. Ich will überhaupt nirgendwo anders sein. Mir gefällt's hier. Halleluja. Und wenn du sagst, naja, das ist dein Problem, nicht meins. Nö. Ja, es hat Jahre gedauert, es hat Jahrzehnte gedauert, bis ich dann dort war, ja, wo ich sein wollte. Und dann, wenn du das mal bist, Pastor, dann brauchst du ein neues Ziel. Und dann überlegst du dir, was hat der Herr in der Vergangenheit noch zu mir gesagt? Er hat doch mal gesagt, es haben doch Leute über mich geweissagt, du wirst in die Medien gehen, wirst im Fernsehen sein. Damals hast du abgewunken, aber jetzt kannst du das doch, jetzt ist doch die Möglichkeit da. Jetzt wendet der Herr dir doch die Mittel dafür zu. Leute, die dich überhaupt nicht persönlich kennen, die schicken dir Geld, dass du das machen kannst. Und ich dachte mir, ja genau. Und der Herr hat die Türen geöffnet und jetzt sendet man zurzeit 80 Sendungen im Fernsehen, Satellitenfernsehen in ganz Europa im Monat. 80 Sendungen im Monat, hey, das ist zwar nicht ganz billig, aber wir verkünden das Wort Gottes, so wie der Herr das gesagt hat seinerzeit. Ja? Lebe ich meinen Traum? Hey, lebe ich meinen Traum? Frag mich. Ja. Und du sagst, ja, kann ich das auch? Natürlich kannst du das auch. Wenn ich das kann, ich Plattfuß, dann kannst du das erst recht. Nur, du musst wissen, was du willst und es dauert vielleicht ein paar Tage, bis du weißt, was du willst. Denn manche denken, sie wollen was und wollen es dann in Wirklichkeit doch nicht. Aber wenn du weißt, was du willst, dann gibt dir der Herr offene Türen und dann wird es irgendwann. Und dann lebst du doch deinen Traum, obwohl du gedacht hast, das gibt's gar nicht. Doch, es gibt's. Amen. Gut, jetzt lass mich ganz kurz zu suchen gehen. Genau, zu suchen. Lass uns ganz kurz zu suchen gehen. Sucht und ihr werdet finden. Oh Mann, im 1. Mose Kapitel 24, da ruft ein Chef namens Abraham einen Mitarbeiter zu sich. Will er? Jetzt war er. Ich habe eine Aufgabe für Sie. Ja, Chef, was ist es denn? Ich möchte, dass Sie nach El Dorado fahren und dort für meinen Sohn eine Frau suchen. Auf Wiedersehen. Was warten Sie noch? Das ist alles. Stell dir das mal vor. Stell dir vor, du bist Müller. Und du stehst da und du sagst, Chef, ich soll für Ihren Sohn eine Frau suchen. Ist es nicht eher eine persönliche Angelegenheit? Sollte er das nicht selber machen, Chef? Und nach El Dorado, ich spreche nicht einmal die Sprache dort. Erstens. Und zweitens, Chef, wie bringe ich die Frau dazu mitzukommen, falls ich eine finde? Ach, da wählen Sie einfach mit der goldenen Kreditkarte, dann wird das schon. Stell dir mal die Aufgabenstellung vor. Du denkst dir, super, ne? Eine unmögliche Aufgabe. Du sollst etwas suchen und du denkst dir, Mensch, ich weiß ja gar nicht, was der will. Liebt er alle Frauen oder die Blonden oder die Braunen oder wie oder was? Der ist völlig aufgeschmissen. Er hat jetzt eine Aufgabe, er soll was suchen und er weiß nicht was. Eine Stecknadel im Heuhaufen. Und so zieht er los mit einer Karawane. Und er geht in die entsprechende Stadt und er betet. Er sucht nach einer Frau und ich sage euch mal, der betet, denn er weiß, der Chef wird ungemütlich, wenn er jetzt mit leeren Händen zurückkommt. Aber überleg dir das mal, du sollst eine Frau für den Sohn eines Chefs suchen. Eine anspruchsvolle Aufgabe. Aber es fügt sich alles, das eine zum anderen und dann findet er eine Frau und die ist auch noch bereit mitzugehen, allerdings wedelt er tatsächlich mit dem Gold, ja. Als sie dann sieht, oh, der ist nicht ganz arm, sagt sie, gut, ich denke, das halten wir aus mit dem. Und dann geht sie mit. Und Isaak verliebt sich in Rebekka und Rebekka verliebt sich in Isaak und dann sind die ein Herz und eine Seele. Für die nächsten Jahrzehnte, bis sie dann selber Kinder haben und dann wissen wir ja, sind noch einige Dinge passiert, die nicht so super waren, aber das ist heute nicht wichtig. Uns interessiert jetzt dieser Diener. Dieser Diener hat etwas gesucht und er hat Gottes Hilfe gebraucht, dabei es zu finden. Er war von sich aus völlig aufgeschmissen. Er hat gebetet, er hat ernsthaft gebetet. Er hat gesagt, Herr, Gott, meine berufliche Existenz, meine Karriere, die liegt jetzt hier in der Waagschale. Entweder ich schaffe es, diese Aufgabe zu lösen und finde eine Antwort hier oder ich bin geliefert. Und dann ist er losgezogen und Gott hat ihm den Weg geebnet, Gott hat ihm geholfen. Und Gott wird auch dir helfen in den schwierigen Projekten auf der Arbeit. Sag mal jemand Amen. Halleluja. Und dann noch was. Klopft und es wird euch aufgetan. Ich sage, manche, die versemmeln ihr soziales Leben so sehr, machen sich selber solche Probleme, dass sie nirgendwo mehr Anschluss finden. Sie haben keine Freunde mehr, weil sie einen ungezügelten Mund hatten, weil sie nicht die Klappe gehalten haben. Manchmal ist Schweigen wirklich Gold. Ihr denkt euch, ja genau, deswegen sind wir jetzt so ruhig. Manchmal ist Schweigen echt Gold. Paulus zum Beispiel war ja mal Saulus. Und er hat erst gegen die Gemeinde gewütet, hat sich dort in diesen Kreisen vollkommen unmöglich gemacht. Hat völlig sein Gesicht verloren. Und jetzt bekehrt er sich und jetzt will er in genau der Branche eine Karriere starten, die er bisher ruiniert hat. Er will jetzt Prediger sein, denn der Herr hat ihn dazu berufen. Und jetzt geht er nach Jerusalem und klopft dort an die Gemeindetüren. Aber die bleiben alle zu. Keiner glaubt ihm, dass er echt ist. Keiner glaubt ihm, dass hier wirklich sein Herz sich geändert hat. Der klopft und klopft und klopft, aber es tut sich nichts auf. Aber er betet, er sagt, Herr, du hast doch zu mir gesprochen, ich bin Prediger und als Prediger brauche ich doch zumindest eine Gemeinde, es muss sich doch irgendwo eine Tür auftun. Und die Türen haben sich schon aufgetan. Was passiert ist, ist folgendes. Ein guter Mann, ein warmherziger Mann namens Barnabas, hat sich ein Herz gefasst, hat den Saulus an der Hand gefasst, hat ihn zu den Aposteln gebracht, die haben mit ihm geredet, haben festgestellt, ja, der ist echt, der glaubt jetzt wirklich an Jesus, der hat sich wirklich bekehrt, der Herr ist ihm erschienen. Dann haben sie ihn gesegnet und dann ist er erst mal 14 Jahre in der Versenkung verschwunden. 14 Jahre war er in Tarsus, hat er dem Zeltmacher, in der Zeltmacherwerkstatt seiner Eltern wahrscheinlich gearbeitet, seiner Familie. Bis dann wieder der Barnabas kam und ihn geholt hat nach Antiochien, wo er dann seinen Predigtdienst als Bibellehrer begonnen hat. Dann war er Lehrer und Prophet und zum Schluss war er dann Apostel. Aber das hat lang gedauert. Es hat Jahre gedauert. Manchmal dauert es ein wenig, bis du dort bist, wo du sein sollst. Da musst du dann dranbleiben. Aber wenn du weißt, was du willst, dann schafft dir der Herr die Mittel und die Möglichkeiten, dann schickt er dir Barnabas. Und dann macht die dir eine Tür auf in der Gemeinde in Antiochien. Und dann kannst du loslegen, kannst dich entfalten und dann wird es was. Halleluja. Also Paulus hat geklopft und Türen waren zu, bis sich dann doch eine aufgetan hat. Manchmal musste klopfen. Wisst ihr, mir ist das aufgefallen beim Nachdenken über diese Dinge. Wisst ihr, wer gebeten hat? Wisst ihr, wer gesucht hat, oft gesucht hat in der Bibel und wer geklopft hat in der Bibel? Gott selber. Er hat zu dem reichen Jüngling gesagt, komm und folge mir nach. Er hat ihn in die Nachfolge gebeten. Der hat Nein gesagt. Jesus hat gesucht, er hat Gleichnisse gebracht von der Perle, von dem Schatz im Acker zum Beispiel. Der Schatz im Acker, im Dreck, bist du. Du liegst verloren im Dreck der Welt. Und der Herr kommt und gräbt dich aus, hebt den Schatz und freut sich. Kauf den ganzen Acker, wegen dir, wegen des Schatzes. Du bist die Perle, die der Kaufmann sucht. Und dann kauft es ja, und der Herr ist der Käufer. Der Herr sucht also, und der Herr klopft auch an. Lies mal in der Offenbarung, da heißt es, ich stehe vor der Tür und klopfe an, und wer mir aufmacht, mit dem speise ich, sagt Jesus. Zu dem komme ich rein und mit dem feiere ich dann Abendmahl, Halleluja. Also der Herr selber sucht auch und klopft auch, und es liegt an uns dann, ihm die Tür aufzumachen, uns auf ihn einzulassen, seinen Willen für unser Leben zu erfahren und zu erfragen und experimentell vielleicht auszutüfteln, rauszufinden. Und dann wird es was. Wisst ihr, manchmal ist unser Leben wie ein Marmorblock. Und wir sind wie Michelangelo. Wir klopfen erst rum, wir schauen ihn erst an, was steckt da drinnen. Und dann, wenn wir bereit sind und geplant haben, dann klopfen wir den David draus heraus, aus diesem Stein. In dem Marmorblock ist ein David eingeschlossen oder ein Mose eingeschlossen oder was er sonst noch alles an gewaltigen Skulpturen geschaffen hat. Und genauso sind wir auch Steine des Herrn, ja? Und wenn wir mit seinem Programm gehen, dann meißelt er eine Figur aus uns heraus. Und es ist Jesus, den er in uns sieht und den er in uns Gestalt gewinnen lassen will. Halleluja. Gut, wenn du Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen hast und in dein Herz aufgenommen hast, dann möchte ich dir jetzt unbedingt die Gelegenheit dazu geben. Sag ja zu Jesus und bet mit. Wir beten alle miteinander. Sag mal mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Und jetzt schaust du mal in deinem Herzen nach, was ist Gottes Plan für mich im nächsten Jahr? Was sind meine Ziele? Gott wird zu dir sprechen, der Bittende empfängt. Amen. Gottes Segen.